Ja, was für ein wunderbarer Auftakt zu einem doch sehr ernsten Thema, das ich heute mit euch besprechen möchte. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere hier sitzt und während oder am Ende der Predigt sagen wird, endlich sagt das mal einer. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere hier sitzt und sagt, warum sprechen wir überhaupt darüber? Was soll das eigentlich? Und zwar geht es um das Thema Verantwortung. Wie lebe ich als Christ verantwortlich? Nun, dass wir verantwortlich sind als Menschen und vor allen Dingen auch als Christen, das sehen wir schon direkt auf den ersten Seiten der Bibel. Gott schafft den Menschen in seinem Bild und gibt ihm Verantwortung als Verwalter der guten Schöpfung Gottes. Ich habe mal exemplarisch ein paar Verse mitgebracht, also 1. Mose Kapitel 2, Vers 15. Gott, der Herr, nahm den Menschen und brachte ihn in den Garten Eden. Er sollte ihn bearbeiten und bewahren, heißt es in der Basisbibelübersetzung. Und nach dem Sündenfall, da entlässt Gott den Menschen nicht einfach aus der Verantwortung, ganz im Gegenteil, er zieht den Menschen auch zur Verantwortung. Und dann lesen wir in 1. Mose 3, ab Vers 8 und Vers 9, als am Abend ein kühler Wind blies, ging Gott der Herr im Garten umher. Der Mann und seine Frau hörten ihn kommen. Da versteckten sie sich vor Gott dem Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief den Menschen und fragte, wo bist du? Und seitdem hat sich im Prinzip auch nichts geändert, denn selbst im Hebräerbrief lesen wir dann davon, dass bei den Menschen ist es ja so ähnlich, heißt es dort in Hebräer 9, Vers 27, sie müssen einmal sterben und kommen dann vor das Gericht. Und damit ist das Gericht Gottes gemeint, das über jeden Menschen, über jedes Leben stehen wird. Tatsächlich sagt die Bibel sehr viel mehr über Verantwortung, als uns vielleicht lieb ist. Und ich möchte heute ein sehr schweres Experiment mit euch wagen, quasi einen großen Bogen mal zu schlagen über das, was in groben Zügen die Bibel dazu sagt, zu den großen und wesentlichen Themen, wo wir Verantwortung tragen. Und ich weiß natürlich, dass das nur sehr oberflächlich viele sehr wirklich schwerwiegende Themen ankratzen kann. Und ich bin mir auch ganz sicher und ich bin mir dessen auch bewusst, dass es zu vielen der Themen, die ich ansprechen werde, sicherlich auch unterschiedliche Meinungen und Vorstellungen in der Christenheit gibt. Vor allen Dingen, wenn wir auch in die Kirchengeschichte schauen und uns 2000 Jahre Kirchengeschichte und kirchliche Theologie anschauen, da werden wir ein sehr breites Spektrum finden. Ich habe mich dann trotzdem dran gewagt, weil ich glaube, dass nur weil ein Thema schwierig ist und vielleicht auch umstritten, heißt es ja nicht, dass wir deswegen nicht darüber sprechen sollten. Ganz im Gegenteil, ich glaube, gerade dort, wo Themen wirklich schwierig und auch umstritten sind, brauchen wir das helle Licht der Weisheit und der Offenbarung Gottes, wie er es uns in seinem Wort gegeben hat, wie er es uns in seinem Sohn gezeigt hat und wie wir es auch heute noch durch seinen Geist erfahren und erleben können. Und wir haben in der Textlesung aus Römer 13 schon wirklich einen Blick in die Tiefe und Weite von Gottes Wort bekommen. Und wir werden auch noch darüber sprechen. Ich habe mich trotzdem entschieden, bei dieser Predigt doch ein bisschen mehr thematisch vorzugehen. Und ich weiß, dass natürlich da einige Aspekte aus Römer 13 dann heute auch nicht gebührend betrachtet und gewürdigt werden können. Deswegen möchte ich euch sehr empfehlen, dass ihr, wenn ihr euch heute Nachmittag oder vielleicht im Lauf der nächsten Woche ein paar Minuten Zeit nehmen könnt, dass ihr mal ein paar Passagen aus dem Neuen Testament lest, nämlich Römer Kapitel 12 bis Kapitel 15. Das sind sehr wesentliche Teile des Römerbriefes, die kann ich euch da empfehlen, oder auch den Epheserbrief, entweder ganz oder zumindest ab Kapitel 4 bis zum Ende. Dort gibt es einige sehr wertvolle Hinweise, wie natürlich auch an vielen anderen Stellen der Bibel und des Neuen Testaments, aber dort wird vieles von dem, glaube ich, auch nochmal vertieft werden, was ich heute nur anreißen kann. Was aber ganz wichtig für das Verständnis ist, und das möchte ich auch nochmal vorneweg stellen, also wenn Paulus Briefe schrieb, dann hat er in den meisten Fällen so einen Aufbau gewählt, wo er quasi zwei Teile hat. Und der Römerbrief, da ist dieser erste Teil ziemlich ausführlich geworden, nämlich die ersten 11 Kapitel, sie entfalten das Evangelium, nämlich, dass wir alle Sünder sind, dass wir selbst nicht in der Lage sind, uns zu retten oder irgendetwas zu tun, um uns irgendwie wieder in eine gute Stellung vor Gott zu bringen. Ganz im Gegenteil, Gott allein kann uns retten. Und das ist die gute Botschaft am Evangelium, Gott will es auch und er tut es auch. Er hat tatsächlich sogar seinen eigenen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gesandt, der ein vollkommenes Leben geführt hat. Das Leben, das wir alle nicht führen können, hat er geführt, um dann unschuldig an unserer Stelle zu sterben. Und das Evangelium macht es deutlich, dass da, wo wir Jesus vertrauen und ihn bitten, uns zu retten, bekommen wir Vergebung, aber auch Veränderung und Versöhnung. All das bietet das Evangelium und der Apostel Paulus entfaltet das im Römerbrief über 11 Kapitel oder im Epheserbrief dann über 3 Kapitel, ein bisschen komprimierter in der Variante, aber von der Aussagekraft dasselbe. Und es ist ganz wichtig, dass Paulus das auch immer an den Anfang setzt. Denn christliches Leben und verantwortliches Leben als Christ basiert immer auf der Basis des Evangeliums. Deswegen ist es wichtig. Und danach entfaltet Paulus dann im Römerbrief ab Kapitel 12 oder auch im Epheserbrief und an anderer Stelle, wie jetzt dieses Leben in dieser neuen Beziehung, die wir mit Jesus auf der Grundlage des Evangeliums geschenkt bekommen haben, wie dieses Leben jetzt aussehen kann. Und in Römer 12, einfach um exemplarisch da auch die Worte des Paulus nochmal zu hören, Römer 12, nicht Hebräer 9, Entschuldigung, das ist ein Fehler, Römer 12, die ersten 2 Verse, dort heißt es: Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Und passt euch nicht dieser Zeit an, gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Um das nochmal ganz deutlich zu sagen, wir können dieses Leben, von dem Paulus jetzt hier anfängt zu sprechen und über das wir auch gleich in der Predigt einige Punkte uns anschauen werden, wir können dieses Leben nicht aus eigener Kraft führen. Alles, was ich über verantwortliches Leben sagen werde, können wir nur auf der Basis des Erlösungshandeln Gottes in Jesus Christus überhaupt auch nur ansatzweise erfahren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, wir leben so nicht, um Christ zu werden, sondern weil wir schon Christ geworden sind. Und für Menschen, die Jesus und das Evangelium ablehnen, ist das ganz ehrlich alles nichts. Es ist Unsinn, wenn man das Evangelium außen vor lässt. Es ist nicht erstrebenswert. Und Menschen, die Jesus Christus ablehnen, werden diese Art des Lebens und der verantwortlichen Lebensführung ablehnen, belächeln und vielleicht sogar verachten. Ich habe mal versucht, dieses "Wie lebe ich verantwortlich als Christ?" versucht in so 4 Bereiche einzuteilen, die eine Hilfestellung sein können. Und das fängt ganz innen im Kern mit der Familie an, ja, unsere Verantwortung als Christen der Familie, dann die Verantwortung, die wir haben in Wirtschaft und Arbeit, die Verantwortung, die wir haben in Politik und Gesellschaft und auch die Verantwortung, die wir in der Welt tragen. Und ihr merkt natürlich, das sind Kreise, die miteinander verbunden sind, die aber auch sehr, sehr groß sind, letztlich so groß wie die Welt. Und das ist natürlich eine sehr enorme Verantwortung, über die wir heute hier sprechen wollen. Und ich, wie gesagt, kann mich nur dafür entschuldigen, dass ich sicherlich den ein oder anderen Punkt, der vielleicht bei euch aufploppt, nicht ausreichend gebührend würdigen werde. Und vielleicht ist das auch ein erster Einstieg, um sich da tiefergehendere Gedanken zu machen, wie wir wirklich diese Verantwortung leben. Schauen wir uns also erstmal unsere Verantwortung in der Familie an. Nach dem biblischen Weltbild ist die Familie die Keimzelle der Gesellschaft. Und dabei hat die Bibel nicht nur die Kernfamilie aus Vater, Mutter und Kindern im Blick, sondern sie verbindet letztlich die verschiedenen Generationen. Man könnte sagen, von der Wiege bis zur Bahre ist die Familie quasi der Ort, wo die engsten Beziehungen zusammen gelebt werden. Und ich habe mal ein paar Auszüge aus dem Epheserbrief mitgebracht, wie gesagt, den ich euch sehr empfehlen kann, auch nochmal genau zu studieren. Epheser 5, fangen wir mal an in Vers 21, der Beginn der sogenannten christlichen Haustafel. Ordnet euch einander unter in Ehrfurcht vor Christus, sagt Paulus. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie ihr es dem Herrn gegenüber tut. Und dann Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben. Und dann Vers 31, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter und verbindet sich mit seiner Frau. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Und man könnte viel dazu sagen, gewöhnlich wird an christlichen Trauungen und hoffentlich auch in der Ehevorbereitung vieles davon schon besprochen, was hier eine Rolle spielt. Ich möchte an dieser Stelle nur ganz kurz anmerken, also christliche Unterordnung ist genau das Gegenteil von Unterwerfung. Christliche Unterordnung ist immer ein freiwilliger Akt, eine freiwillige Entscheidung, den eigenen Willen und den Bedürfnissen der anderen Person zu unterordnen. Und letztlich ist es im Prinzip der biblische Begriff oder der Gegenbegriff zu dem, was wir Liebe nennen oder auch bedingungslose Liebe nennen. Und es ist wichtig, dass in dieser intimen, engen Verbindung zwischen Mann und Frau dieses gegenseitige Unterordnen und die bedingungslose Liebe ein ganz wesentlicher und prägender Faktor ist. Und nur in diesem geschützten Rahmen, sagt die Bibel, gehört das Geschenk Gottes der Sexualität. Die Bibel macht sehr, sehr deutlich, dass alle sexuellen Handlungen außerhalb der Ehe eine Sünde sind. Und letztlich offenbart das ja auch dann nur, dass wir selbstsüchtig und unverantwortlich handeln, wenn wir die Sexualität aus diesem Kontext herausnehmen und herausreißen. Denn nur die verbindliche Beziehung in der Ehe schafft einen Raum der gegenseitigen Liebe und Wertschätzung, die dann zum idealen Ort wird für neues Leben, für gesunde Erziehung und gesunde Beziehungen. Und da knüpft Paulus dann in Kapitel 6 auch an, wenn er hier die Kinder anspricht, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, ihr gehört doch zum Herrn. Interessanterweise sagt er, ihr gehört nicht den Eltern. Also sagt er nicht, dass sie den Eltern gehören, sondern sie gehören zum Herrn und so ist es richtig vor Gott. Dann zitiert er aus dem Alten Testament, aus den 10 Geboten, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste der 10 Gebote, mit dem ein Versprechen verbunden ist. Dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben auf der Erde. Ein ganz wichtiges Gebot, denn es geht weit über das hinaus, was man vielleicht in der Kindererziehung von den Kindern fordert, dass Kinder ihren Eltern gehorchen, vorausgesetzt natürlich, dass Eltern natürlich die besten Absichten haben, um ihr Kind zu beschützen und in Sicherheit aufwachsen zu sehen. Aber ganz wichtig hier, das hört damit nicht auf, sondern Vater und Mutter ehren, das geht längst auch weiter, wenn man schon selbst eine Familie hat, eigene Kinder hat. Die Bibel ist da, wie gesagt, nicht so exklusiv, sondern sie denkt da halt viel breiter auch an die Versorgung der Eltern im Alter zum Beispiel, wenn die Eltern vielleicht selbst schon bedürftig werden und versorgt werden müssen. Also auch das ist unter Ehren mit eingeschlossen. Und dann gibt es noch den Hinweis, ich weiß nicht, ob das, ja, wahrscheinlich passt es doch besser zu den Vätern, und die Väter, macht euren Kindern nicht zornig, erzieht sie vielmehr mit Zurechtweisung und Ermahnung, wie es dem Herrn entspricht. Da sehen wir also, dass vieles von dem, was wir heute vielleicht in die Verantwortung der staatlichen Institutionen oder irgendwelchen wirtschaftlichen Versicherungsunternehmen tun, um diesen, sag ich mal, Lebenszyklus irgendwie abzusichern. Und wie gesagt, das ist auch nicht grundsätzlich falsch, das zu tun, aber hier macht die Bibel deutlich und noch an vielen anderen Stellen, dass es unsere Verantwortung bleibt, als Kinder, als Ehepartner und als Eltern, sich umeinander zu kümmern, füreinander da zu sein, einander zu lieben, einander zu unterordnen, einander zu gehorchen und auch einander zu ehren und zu achten. Leider habe ich manchmal das Gefühl, dass wir uns oft dieser Verantwortung nicht bewusst sind oder sie versuchen irgendwie abzuwälzen auf die Politik oder auf irgendwelche Versicherungen finanzieller Art, irgendwie mit Geld versuchen wir dann familiäre Missstände irgendwie zu lösen. Aber ganz ehrlich, Wir haben sehr viele Beispiele dafür, dass das halt eben dann auch nicht funktioniert. Ja, wir werden politisch und auch wirtschaftlich, selbst mit den besten Sozialsystemen, Depressionen, Süchte und Einsamkeit nicht heilen können. Und das sind nachweislich tatsächlich häufig die meisten Gründe, warum Menschen in der Familie die Familie nicht als einen Schutzraum erleben, sondern als etwas Toxisches und Zerstörerisches, vielleicht sogar lebensbedrohlich Gefährliches. Und da sind wir als Menschen gefragt und ich glaube vor allem auch als Christen, die Liebe, die wir empfangen haben, von Gott großzügig zu teilen. Da zu sein, zuzuhören und auch mit anzupacken, wo wir können. Ich möchte da auch nochmal aus dem Römerbrief Kapitel 13 die Verse 8 bis 10 zitieren. Schaut mal, bleibt niemand etwas schuldig, sagt der Apostel Paulus, außer einander zu lieben. Denn wer seinen Mitmenschen liebt, der hat das Gesetz schon erfüllt. Er sagt, Liebe schließt alles ein, was Gott quasi als guten Willen für unser Leben und für die Gesellschaft gewünscht hat. Vers 9, dort steht, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht bekehren. Stellt euch mal eine Gesellschaft vor, eine Familie vor, wo all diese Gebote tatsächlich gelebt werden. Diese und all die anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wer liebt, tut seinen Mitmenschen nichts Böses an. Darum wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Und wenn ihr da mehr zu lesen wollt, wie gesagt, Epheser 5 und 6 hatte ich schon empfohlen, in Römer 12 ab Vers 8 wird das auch nochmal detailliert ausgeführt, wie das ganz konkret aussehen kann in den verschiedenen Beziehungen, innerhalb der Familie, aber auch darüber hinaus. Also schaut euch das gerne nochmal im Zusammenhang an. Die Verantwortung in der Familie ist ganz wichtig. Man könnte viel mehr dazu sagen, ich werde es dabei belassen und möchte euch ermutigen, diesen Aspekt, diese Verantwortung ganz bewusst auch vor Gott zu leben und zu prüfen, wo vielleicht gerade auch blinde Flecken sind oder auch Dinge sich eingeschlichen haben, wo wir unsere Lieblosigkeit zum Ausdruck gebracht haben, vielleicht auch gar nicht bewusst, sondern aus Gleichgültigkeit und Nachlässigkeit, da wieder ganz neu auch die Liebe Gottes für sich anzunehmen und sie dann weiterzugeben, gerade dort, wo Menschen es dringend brauchen. Die zweite Verantwortung im Bereich, den ich ansprechen möchte, ist der der Wirtschaft und Arbeit. Und tatsächlich sagt die Bibel einiges zu Wirtschaft und Arbeit. Also wenn ihr da konkrete, praktische Tipps haben wollt, kann ich euch sehr empfehlen, das Buch der Sprüche zu lesen. Das Ganze hat 31 Kapitel und man kann im Prinzip in einem ganz normalen Monat, wie jetzt der März kommen wird, der Februar ist da nicht ganz so geeignet, aber der März, da kann man quasi einfach jeden Tag ein Kapitel lesen. Und dann in einem Monat das ganze Buch der Sprüche lesen. Und da sind so viele Weisheiten drin, wie ein gutes Leben gelingen kann und wie man die schlimmsten Fallen vermeidet. Also eine kleine Empfehlung, das gerne für den März mal so als kleine Übung mitnehmen, das Buch der Sprüche, einfach jeden Tag ein Kapitel aus den Sprüchen zu lesen. Da werdet ihr merken, wie die Bibel echt was zu dem Thema zu sagen hat. Ja, manchmal merkt ihr dann auch, dass natürlich die Arbeitswelt und Wirtschaftswelt der Bibel doch vielleicht noch eine andere ist, als das, was wir heute als Arbeitswelt und Wirtschaftswelt erleben. Aber im Großen und Ganzen hat sich der Mensch und das zwischenmenschliche Miteinander, glaube ich, nicht wesentlich verändert, auch wenn manche Systeme ein bisschen anders sind. Ich möchte heute in der Predigt auf einen kurzen Vers eingehen, der auch aus den 10 Geboten letztlich kommt, nämlich, hier, 2. Mose 23, Vers 12. Dort heißt es in aller Kürze, 6 Tage sollst du deine Arbeit tun, aber am 7. Tag sollst du ruhen. Auch dein Rind und dein Esel sollen ausruhen. Ich weiß nicht, ob man das übertragen kann auf Smartphone und Tablet oder so. Und der Sohn deiner Sklaven sowie der Fremde sollen sich erholen. Interessant, dass die Bibel eben diese Spannung aufbaut und sagt, weder sollen wir die Arbeit vergötzen, noch sollen wir die Freizeit vergötzen. Ja? 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tag sollst du ruhen. Das ist das Gebot Gottes. Wichtig genug, es in die Top 10 der Gebote Gottes zu schaffen. Und heutzutage ist es ja auch wieder gesellschaftlich ein Thema geworden. Ja, arbeiten wir eigentlich genug? Leisten wir genug? Sind wir überhaupt leistungsbereit? Ich denke, dass wir da drüber nachdenken müssen. Ja, immer wieder, jede Generation neu. Aber vor allen Dingen dürfen wir da auch nicht einseitig vom Pferd fallen. Weder in die Richtung der Vergötzung von Arbeit, noch in die Richtung von Vergötzung von Freizeit. Und häufig heutzutage wird ja das deutsche Wirtschaftswunder in den 50er und 60er Jahren dann angeführt als ein Beispiel davon, wie man durch ganz viel Arbeit und Fleiß und so weiter, Engagement und Aufopferung dann auch wirklich ein Land, das völlig zerstört war mit Abermillionen von Flüchtlingen und einer unglaublichen Schuld, die man auf sich geladen hat in zwei Weltkriegen, wie man da halt eben wieder Wohlstand und auch einen bescheidenen Reichtum produziert hat. Und ja, vieles von dem, davon profitieren wir ja noch heute. Aber wenn man dann genauer hinguckt, wie dieser Wohlstand produziert worden ist, dann muss man feststellen, dass da vielleicht auch das eine oder andere nicht mehr ganz in der Balance war. Dieser Wohlstand, dieses Wirtschaftswunder ist auch auf dem Rücken von Menschen produziert worden. Also nur so ein Beispiel, 50 Stunden die Woche arbeiten, mindestens Samstag, mindestens halber Tag Arbeitstag. Also das wirkt sich aus in jeder Hinsicht. Das hatte auch Folgen für Familie, das hatte Folgen für die Kinder, für die Beziehungen und zum Teil waren das auch verheerende Folgen und vieles davon wird wahrscheinlich irgendwo im Dunkeln der Geschichte bleiben, aber all das, was wir auch an Statistiken sehen können, ist, dass es auch zur Folge hatte, dass es einen unglaublich hohen Alkoholismus-Prozentsatz gab, Gewalt in Familien bis hin zu Missbrauch, nur um ein paar Folgen davon zu zeigen, was es auch bedeuten kann, wenn man sich so einseitig in die Arbeit stürzt und dort komplett aufgeht und dann andere Verantwortlichkeiten völlig aus dem Ruder laufen und vielleicht sogar selbst dran Schaden nimmt. Ja, die Bibel ermutigt uns, treu zu sein, fleißig zu sein, ehrlich zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen, unser Bestes zu geben, aber sie mahnt uns auch, dabei unsere Gesundheit und unsere Familie nicht aufs Spiel zu setzen, andere nicht auszubeuten und die Früchte unserer Arbeit und die Freude an dem, was wir tun, was Gott uns schenkt, auch dankbar zu genießen. Ich weiß nicht, auf welcher Seite du neigst, vom Pferd zu fallen, aber ich möchte dich heute ermutigen, auch diesen Verantwortungsbereich nochmal kritisch zu prüfen, vor Gott im Gebet und zu gucken, gibt es da vielleicht nochmal Nachjustierungsbereich, dass ich diesen Bereich auch wirklich verantwortlich leben kann? Denn Gott sagt, 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tag sollst du ruhen. Und immerhin, ihr seid heute hier und feiert mit uns diesen Gottesdienst. Das ist schon ein sehr wichtiger und wertvoller, denke ich, Aspekt, um auch Ruhe und dieses Gottvertrauen zum Ausdruck zu bringen. Wir kommen zum dritten Bereich und ich weiß, jetzt stehe ich in der Gefahr, mich wirklich um Kopf und Kragen zu reden. Ich habe extra überprüfen lassen, ob alle Steine aus den Bänken entfernt worden sind. Ich hoffe, dass es nicht allzu schlimm kommt, aber ja, wir müssen auch über das Thema Verantwortung in Politik und Gesellschaft sprechen. Paulus, er nimmt da kein Blatt vor den Mund, er spricht die Römer darauf an. Also Römer 13 ist da, glaube ich, auch prägend geworden. Wir haben gerade die ersten 7 Verse, wir haben daraus in der Textlesung ja schon gehört. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns auch ein bisschen bewusst machen, an wen Paulus hier eigentlich diese Worte spricht. Also die Römer leben in einer imperialistischen Diktatur, wenn man so will, ja, mit einer ganz, ganz krassen Klassengesellschaft, wo es ganz wenige sehr, sehr reiche Leute gibt, die eigentlich alle Macht und allen Einfluss in sich vereinen und ganz, ganz viele Menschen gibt, die in gewissen Abstufungen eigentlich wirklich sehr arm und am Existenzminimum leben und manchmal darunter. Es gibt keinen Sozialstaat, es gibt eine heidnische Regierung, die alles toleriert, wirklich. Der größte Unsinn wurde toleriert im Römischen Reich, außer dass jemand den Kaiser nicht als Gott verehrt. Wenn man das nicht tat, dann hatte man wirklich ein Problem. Und an diese Römer, die Christen geworden sind, schreibt der Apostel Paulus diese Worte. Jeder Mensch soll sich den staatlichen Behörden unterordnen, denn es gibt keine staatliche Behörde, die nicht von Gott gegeben ist. Auch die jetzt bestehenden sind von Gott eingesetzt. Das heißt, wer sich gegen die staatliche Ordnung auflehnt, lehnt sich damit gegen die Anordnung Gottes auf. Und wer das tut, wird zu Recht bestraft werden. Wer Gutes tut, hat von den Amtsinhabern nichts zu befürchten. Das hat nur, wer Böses tut. Wenn du die Staatsgewalt nicht fürchten willst, musst du das Gute tun. Dann wirst du sogar Anerkennung bei ihr finden. Denn sie steht im Dienst Gottes und das kommt dir zugute. Wenn du aber Böses tust, dann fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht ohne Grund. Sie steht im Dienst Gottes und vollzieht seine Strafe an dem, der Böses tut. Daher seid ihr verpflichtet, euch unterzuordnen. Da ist wieder das Wort hier. Nicht nur aus Angst vor Gottes Strafe, sondern auch, weil euer Gewissen das fordert. Deshalb zahlt ihr auch Steuern. Punkt. Denn es sind ja eigentlich Beamte Gottes, die sie eintreiben müssen. Gebt also jedem, was ihr ihm schuldig seid. Wem Steuern zustehen, dem zahlt Steuern. Wem Zoll zusteht, dem zahlt Zoll. Wem Achtung zusteht, dem erweist Achtung. Und wem Ehre zusteht, dem erweist Ehre. Also, ich weiß, es gibt viele Themen, die man hier besprechen müsste. Ich versuche, so ein bisschen mehr auf die Sachen zu konzentrieren, die, glaube ich, auch heute in unserer Gesellschaft von Relevanz sein könnten. Zuallererst, ich bin wirklich Gott dankbar, dass wir heute in einer freiheitlich verfassten Demokratie leben, die versucht, Recht und Ordnung auf der Basis von Menschenrechten und der Würde des Einzelnen unabhängig von Herkunft, Geschlecht und Vermögen aufrechtzuerhalten. Und das ist, glaube ich, ein unglaubliches Privileg und ein riesiger Unterschied und auch Fortschritt, den wir im Gegensatz zu den Römern genießen dürfen. Da steckt wirklich sehr viel Erfahrung, auch sehr viel Werte von 2000 Jahren Kirchengeschichte dahinter und auch immer wieder der Versuch, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Aber erlaubt mir ein paar Anmerkungen. Demokratie bedeutet nicht, dass ich bestimme, was die Politiker machen sollen. Es bedeutet auch nicht, dass Politiker mir nichts mehr zu sagen haben. Und es haben sich wieder in unserer Welt Führungsinstinkte breit gemacht, die wir glaubten, dass die schon längst überwunden sind, sowas wie zum Beispiel das Recht des Stärkeren. Und sicherlich können wir von sündigen Menschen im Kleinen wie im Großen nicht erwarten, dass jemand freiwillig auf etwas verzichtet, das er sich einfach nehmen kann. Aber christlich ist das nicht. Das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen. Und ja, wir müssen da als Christen uns auch an die eigene Nase packen und bekennen, dass wir als Christen uns da auch nicht nur mit Ruhm bekleckert haben. Es gibt eine lange Geschichte von christlichem Machtmissbrauch und auch in Freikirchen haben solche Dinge stattgefunden. Und deswegen ist das ganz wichtig, dass wir auch über diese Dinge sprechen. Jesus, er lehrt uns etwas ganz anderes. Jesus lehrt dienende Leiterschaft. Er sagt nicht, dass Führung und Autorität an sich verkehrt sind. Aber er sagt, diese Führung, diese Leiterschaft, diese Autorität, die von Gott verliehen ist, sie soll den Menschen dienen. Jesus sagt, der Erste soll der Letzte sein. Und Jesus lebt das auch vor. Als alle seine Jünger mit schmutzigen Füßen am Tisch sitzen, weil jeder sich zu fein ist, dem anderen die Füße zu waschen, was macht Jesus? Er wäscht seinen Jüngern die Füße. Und er sagt, das ist mein Beispiel, was dienende Leiterschaft bedeutet. Dann möchte ich anmerken, Meinungsfreiheit ist nicht Meinungsfrechheit. Meine Meinung endet oder meine Freiheit endet dort, wo die Freiheit von anderen Menschen beginnt. Und wenn ich meine, durch meine Meinungsfreiheit Menschen, die Gott geschaffen hat und die er liebt, mit Hass und Häme zu überschütten, dann machen wir uns nicht nur an den anderen Menschen schuldig, sondern da machen wir uns auch an Gott, unserem Schöpfer, schuldig und an Jesus Christus, unserem Erlöser, der für alle Menschen, auch die, die wir nicht mögen, am Kreuz gestorben ist. Wie viele von uns haben, anstatt aus Protest zu wählen oder aus Protest nicht zu wählen, einmal über die Möglichkeit nachgedacht, die wir als Freiheit in unserem Land haben, und sie mal zu nutzen, um anderen Menschen etwas Gutes zu tun und das Wohl der Gesellschaft zu fördern und sich dort zu engagieren. Das kann auch bedeuten, dass wir von unserem passiven Wahlrecht Gebrauch machen und dass wir Verantwortung übernehmen, auch in Form eines politischen Amtes. Ich weiß, dass wir in unserer Tradition als Täufer und Mennoniten da auch, ich sag mal so, sehr zurückhaltend gewesen sind aus sehr traumatischen Erfahrungen und sicherlich auch mit einer gewissen Berechtigung. Aber wenn wir immer nur nach Berlin oder nach Washington schauen, ja, aber nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen in den Kommunen, in unserem Ort, in unserer Stadt, in unserem Land, ja, wo soll denn dann das Gute herkommen für unsere Gesellschaft? Erlaubt mir diese Bemerkung. Wenn immer weniger Christen Verantwortung in der Politik übernehmen, dann wundert mich das auch nicht, dass wir davon immer weniger sehen in unserem Land, nämlich christliche Politik. Ich weiß, Demokratie ist nicht perfekt. Die Bibel kennt und beschreibt ganz verschiedene Herrschaftsformen. Da ist wirklich alles dabei. Und ja, die Bibel kritisiert auch Fehlverhalten von Herrschern und sie kritisiert auch Systeme, die unmenschlich oder widergöttlich sind. Aber die Bibel schreibt kein Herrschaftssystem vor. Sie gibt uns aber Weisung und auch Weisheit, da wären wir wieder beim Buch der Sprüche zum Beispiel, wie wir verantwortlich in den verschiedenen Umständen, egal in welchem System wir gerade leben, ob das jetzt im Sowjetkommunismus ist oder in unserer Demokratie hier in Deutschland oder wo auch immer, vielleicht als verfolgte Christen in einer islamistischen Diktatur, egal wo wir leben, die Bibel gibt uns Weisheit, wie wir dort unter diesen Umständen als Christen leben und verantwortlich leben können. Als Christen ist es nicht unsere Verantwortung, die Demokratie zu verteidigen oder unter dem Denkmantel der Freiheit unsere eigenen selbstsüchtigen Begierden zu verfolgen oder zu befriedigen. Unsere Verantwortung ist, dem Beispiel von Jesus Christus zu folgen und das Wohl unserer Mitmenschen zu suchen und zu fördern. Als Christen sind wir verantwortlich, für unsere Verantwortungsträger in unserem Land zu beten. 1. Timotheus 2 macht das sehr deutlich. In der Gebetswoche haben wir immer einen Tag, wo wir auch ganz gezielt für unsere Leute beten, die Verantwortung in unserer Gesellschaft tragen, auch politische Verantwortung, und eben nicht nur zu meckern. Wir dürfen aber auch nicht meinen, dass die Politik für das Wohl unseres Landes allein verantwortlich ist. Lange bevor es einen Sozialstaat gab, haben Christen sich für Arme, für Schwache, für Kranke und für Alte eingesetzt. Christen waren es, die im Römischen Reich weggeworfene Babys eingesammelt haben und sie in Klöstern aufgepäppelt und aufgezogen haben. Die ersten Krankenhäuser und die ersten Altenheime, egal wo wir in der Welt hingucken, waren immer christliche Einrichtungen. Ich habe mich gefragt, wie zeigen wir unsere Wertschätzung eigentlich gegenüber den Menschen, die an diesen ganz kritischen Punkten unserer Gesellschaft, wo wirklich so viel Not und Elend herrscht, wie zeigen wir ihnen unsere Wertschätzung? Also Wertschätzung gegenüber den Kranken- und Altenpflegern zum Beispiel, gegenüber Ärzten, aber auch Erziehern, Lehrern, Sozialarbeitern, Polizisten und auch Richtern. Man könnte wahrscheinlich noch eine lange Liste machen. Man könnte, und das möchte ich auch ganz kurz ansprechen, die Frage ist ja auch, was ist mit Soldaten? Soldaten, die auch quasi im Extremfall unsere Sicherheit und unsere Freiheit verteidigen müssten. Und da kommen wir als Freikirchler mit einem, sag ich mal, täuferisch-mennonitischen Hintergrund natürlich schnell ins Straucheln. Ja, gibt es so etwas überhaupt? Unsere Tradition ist da doch sehr pazifistisch aufgestellt worden und ich denke, das ist auch, hat seine Berechtigung, ja, bewusst und auch kategorisch auf Gewalt zu verzichten. Ich glaube, dass es wirklich in vielen Fällen die weiseste und auch wirklich eine löbliche Entscheidung ist, vor allem dort, wo dann die Leute, die auf Gewalt verzichten, wirklich bereit sind, wie unsere Vorväter, lieber Unrecht zu erdulden, als selbst Unrecht zu tun. Wenn wir aber genau hinschauen, zum Beispiel im Römischen Imperium, war es so, dass tatsächlich bei den ersten Christen, die das nicht so gesehen haben. Es gab wirklich überdurchschnittlich viele Christen in der römischen Armee. Und manche vermuten sogar, dass die Ausbreitung des Christentums im Römischen Reich auch damit zusammenhing, dass dort so viele christliche Soldaten waren, die von Station zu Station zogen und das Evangelium quasi auf diese Weise weitergebracht haben. Und Soldaten sind es auch immer und immer wieder gewesen, die mit ihrem Gewissen auch manchmal an entscheidenden Momenten der Geschichte Widerstand geleistet haben und mit gewissen, sag mal, Machtmitteln, das Schwert, das sie bei sich trugen, das getan haben, was damals Petrus und die Apostel ohne Schwert auch gesagt haben, nämlich Apostelgeschichte 5,29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gott sei Dank. Ja, ziviler Ungehorsam gehört in manchen Situationen auch zum Repertoire unserer Verantwortung als Christen. Aber, und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, ziviler Ungehorsam ist kein Recht, das wir haben. Ziviler Ungehorsam ist eine Pflicht. Und das bedeutet auch, dass wir alle dazugehörigen Konsequenzen tragen müssen, die mit diesem zivilen Ungehorsam verbunden sind. Und unsere Vorväter haben tatsächlich auch mit ihrem Leben zum Teil dafür bezahlt, dass sie zivilen Ungehorsam geleistet haben und zum Beispiel nicht zur Waffe gegriffen haben. Das muss uns klar sein. Ein anderes Thema, das Römer 13 anspricht, hat mit Steuern zu tun. Ja, es ist ja allgemein üblich, dass man über Steuern und Abgaben klagt und wenn möglich auch daran spart und manchmal, habe ich gehört, hoffentlich nicht in unserer Mitte, auch mit illegalen Mitteln. Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Und Paulus schlägt ihm die gleiche Kerbe. Es ist wichtig, natürlich ist es wichtig, dass wir die staatlichen Ausgaben auch prüfen und auch kritisch prüfen und dass man da auch steuert, ja? Dass man da nicht einfach Geld verschwendet. Das ist wichtig. Dafür gibt es auch Strukturen und es ist wichtig, dass wir da wachsam sind. Aber ich glaube, bei dem Thema Steuern sparen geht es häufig eher um ein Herzensthema. Niemand würde doch damit angeben, dass er dem Polizisten die Munition geklaut hat, mit der er da sich vielleicht verteidigen muss im Ernstfall. Oder dem Arzt das Skalpell, mit dem er einen Menschen operiert. Oder der Klasse die Lehrerin. Niemand wird doch damit angeben, dass er diesen Leuten ihr Werkzeug weggenommen hat. Man würde eher sagen, das ist doch ein schlechter Scherz, sowas. Da habe ich mich gefragt, warum prahlen wir dann mit irgendwelchen Steuertricks, wo wir im Prinzip genau das Gleiche versuchen. Ich denke, wenn wir schon prahlen wollen, dann wollen wir doch mit etwas Gutem prahlen, wie viel wir gespendet haben und wie viel wir versteuert haben, denn das zeigt, dass wir unseren Besitz und unseren Verdienst als eine Gabe Gottes erkannt haben, die Gott uns anvertraut hat, um sie zu verwalten. Man könnte noch einiges zum Thema Umgang mit Geld sagen. Ich möchte ein Wort des Herrn Jesus einfach mit dabei tun, nämlich, er sagt ganz mahnend, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Dein Umgang mit Geld sagt sehr viel darüber aus, was deine wahren Prioritäten, was deine wahren Werte sind. Wenn du dir mehr Geld wünschst, warum sollte Gott dir mehr Geld anvertrauen? Damit du es für deine selbstsüchtigen Wünsche vergeuden kannst? Denk mal darüber nach. Nicht zuletzt möchte ich noch ganz kurz auf das Thema Verantwortung in der Welt zu sprechen kommen. Gott gibt uns als Menschheit die Verantwortung, diese Welt zu bewahren und zu bebauen. Und als Christen haben wir noch eine zusätzliche Verantwortung mitbekommen, nämlich, wie Jesus in Matthäus 5, 13 bis 16 sagt, ihr seid das Salz der Erde oder ihr seid das Licht der Welt. Das schließt am Ende und sagt, so sollen eure guten Taten, sie sollen, also die Menschen in der Welt, sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Als Christen sollen wir Salz und Licht in dieser Welt sein. Und damit sind wir in gewisser Weise Kontrastgesellschaft. Um Gottes Liebe auch an die finstersten Orte dieser Welt zu tragen, Menschen zu lieben, Menschen zu dienen, die es nicht verdient haben, die es uns vielleicht niemals zurückzahlen oder zurückgeben können, ja, sogar denen mit der Liebe und Güte Gottes zu begegnen, die uns mit Hass entgegentreten. Die Liebe Christi lässt uns da keinen Spielraum. Es gibt im Leben, verantwortlichen Leben eines Christens, keinen Spielraum für Egoismus, für Revanchismus, für Rassismus, für Imperialismus, für Ausbeutung, für Nationalismus, für Antisemitismus und auch nicht für Fremdenhass. Für all diese Dinge gibt es keinen Platz und keinen Spielraum, wenn wir dem Gebot der Liebe Jesu Christi folgen wollen. Wie können wir verantwortlich leben? Paulus schließt dieses Kapitel 13 mit folgenden Worten. Ich lese ab Vers 11. Ihr wisst doch, dass jetzt diese Stunde schlägt. Es ist höchste Zeit für euch, aus dem Schlaf aufzuwachen, denn unsere Rettung ist näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Die Nacht geht zu Ende, der Tag bricht schon an. Lasst uns alles ablegen, was die Finsternis mit sich bringt. Lasst uns stattdessen die Waffen anlegen, die das Licht uns verleiht. Jetzt wollen wir im Licht des Tages ein einwandfreies Leben führen, ohne Ess- und Trinkgelage, ohne sexuelle Maßlosigkeit und Orgien, ohne Streit und Eifersucht. Nein, zieht Jesus Christus den Herrn an, wie ein neues Gewand. Und sorgt euch nicht so sehr um eure menschlichen Bedürfnisse, sonst gewinnt die Begierde wieder Macht über euch. Die Bibel macht sehr deutlich, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Vieles von dem, was ich gerade beschrieben habe, wird euch wie eine Utopie vorkommen und das ist es in gewisser Weise auch. Aber wisst ihr, in Christus beginnt diese neue Welt Gestalt zu gewinnen und wir dürfen als seine Nachfolger daran schon teilhaben. Und wir dürfen diese neue Welt mitgestalten. Aber wir wissen auch immer, dass sie erst zur Vollendung kommen wird, wenn Jesus Christus wiederkommt, um Gericht zu üben und sein Reich auf dieser Erde aufzurichten. Und wir leben jetzt in diesem Zwischenzustand, des schon jetzt und noch nicht des Reiches Gottes. Vielleicht eine kleine Erinnerung an unsere Jahreslosung aus Offenbarung, ja, wo Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Noch sind wir nicht an dem Punkt angekommen, wo das vollendet ist. Deswegen wissen wir, kein Politiker, keine Regierung, keine Regierungsform diesseits des Himmels wird perfekt sein. Keine Familie, keine Gemeinde und auch kein Mensch kann heute schon das verkörpern, was uns im Reich Gottes erwartet. Und das ist der nötige Realismus, den wir brauchen, um als Christen verantwortlich und zuversichtlich zu leben. Auch gerade dann, wenn unsere Welt Kopf steht. Jesus hat uns vorgelebt, was es bedeutet, in dieser Welt zu sein, aber nicht von dieser Welt zu sein. Wenn wir Jesus folgen, dann werden wir Schritt für Schritt Heilung und Veränderung erleben und dann lernen wir in einer verwundeten und zerbrochenen Welt Liebe, Frieden und Hoffnung zu verbreiten. Und ja, manchmal werden wir uns vielleicht so wie Jesus in den Riss stellen müssen und vielleicht sogar unser Leben für andere Menschen hingeben müssen. Amen. Gott segne uns dabei.